SRF 2 Kultur. Kontext mit Monika Scherrer.
Machen Sie mal die Augen zu. Okay, beim Radiohören verändert sich da wenig. Aber wie ist das im Theater, in der Oper, im Museum, wenn man nichts hört oder nichts sieht? Dann ist man auf Beschreibungen angewiesen. Solche zum Beispiel.
Das Augenpaar eines Mannes. Er sieht nach links, nach rechts, geradeaus. Um das rechte Auge schließt sich ein Fadenkreuz. Tatort.
Audiodeskription nennt sich diese verbale Unterstützung für Menschen mit Sehbehinderung. Wie das Sehen mit den Ohren in der Oper funktioniert und was ein Museum tun muss, um barrierefrei zu sein, das erfahren wir heute im Kontext von Elisabeth Baureitl und Jenny Berg. Ja, und Jenny Berg ist jetzt hier bei mir im Studio. Jenny Berg, was ist es, das am Thema Inklusion gerade auch Menschen ohne Beeinträchtigungen fasziniert?
Also mich fasziniert es, Kultur mit anderen Augen sehen zu können oder besser gesagt mit anderen Sinnen wahrzunehmen, weil ich bin davon überzeugt, dass auch wir Normalos in Anführungszeichen unheimlich profitieren können von der Begegnung mit Menschen mit Einschränkungen.
Inwiefern können wir profitieren?
Ich denke, es können dadurch neue spannende Darbietungsformen entstehen. Es können auch die kreativen Prozesse der Kunstschaffenden befruchten. Ja, und davon profitieren wir dann alle.
Erzählen Sie mal, in welcher Art?
Also einerseits gibt es da die technischen Aspekte, die uns Menschen ohne Einschränkungen den Spiegel vorhalten. Manche Museen zum Beispiel bieten Rollstühle an, die Nutzerinnen in die Höhe heben können, wie kleine Roboter, damit sie etwa in Vitrinen sehen können, die für normal große gehende Menschen konzipiert sind. So etwas macht einem erstmal klar, wie schwierig es ist, eine Ausstellung für Menschen in verschiedenen Größen zu konzipieren. Also meine Kinder zum Beispiel, die können in diese hohen Vitrinen auch nicht sehen. Die fänden solch einen Heberoboter ziemlich klasse. Oder vor 2 Jahren ist zum Beispiel das erste Mal die Rede gewesen von einem Soundshirt, einem T-Shirt, mit dem Gehörlose Musik hören können sollen.
Also ein Soundshirt, das möchte ich doch ein bisschen mehr wissen dazu.
Das ist ein T-Shirt, das Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung die Schwingungen der Musik über das T-Shirt eben überträgt. Also man kann nicht mit den Ohren hören, sondern mit dem Oberkörper.
Ja, und aus welchem Material muss so ein Soundshirt dann bestehen?
Ja, natürlich nicht aus Bio-Baumwolle, sondern aus Kunstfaser und Leuchtioden und kleinen Motoren. Die sind verbunden mit einem Computer und der rechnet die Musik aus dem Orchester mit einer speziellen Software in Vibrationen um. Und diese nimmt dann der Träger entsprechend wahr und kann am Konzerterlebnis teilnehmen.
Ja, und was hört denn der gehörlose Zuhörer?
Also bisher hört er nur verschiedene Schwingungen, zum Beispiel laut und leise in einer groß besetzten Sinfonie. Aber vielleicht wird ja auch mal neue Musik für so ein Soundshirt komponiert, das dann auch Menschen ohne Gehöreinschränkungen über den Körper wahrnehmen können. Also das fände ich total spannend. Das würde ich mir sehr gerne anhören bzw. das anfühlen. Und überhaupt finde ich, da wird oft bisher nur in eine Richtung kommuniziert. Wie können wir die Kulturangebote für Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich machen? Andersherum, das wäre der nächste Schritt. Wie können wir das Einbeziehen von Menschen mit Beeinträchtigung so selbstverständlich machen, dass auch wir Normalos uns immer mal wieder aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen und Kunst und Kultur auch mal anders wahrnehmen? Ich denke, das wäre die Zukunft.
Das klingt sehr spannend, solche Initiativen, eben wie Soundshirt oder Roboter-Rollstuhl im Museum. Jenny Berg, gibt es da gesetzliche Anreize oder gar Pflichten, solche Ideen zu kreieren?
Also es gibt momentan die sogenannte UNO-Behindertenrechtskonvention, die besagt, dass alle Länder, die ihr beitreten, sich verpflichten, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind. Und das Land muss sie gegen Diskriminierungen schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft fördern. Diese Konvention ist von der Schweizer Bundesversammlung ratifiziert und im Mai 2014 in Kraft getreten.
Ja, und was heißt das jetzt konkret für die Schweiz? Wird diese Konvention umgesetzt?
Das ist natürlich nicht ganz einfach festzustellen. Deshalb hat der Dachverband der Schweizer Behindertenorganisationen Inclusion Handicap eine Analyse zum Stand der Umsetzung in der Schweiz aus der Sicht der Zivilgesellschaft erstellt. Und dieser Bericht wurde 2017 veröffentlicht und er stellt fest, dass in sämtlichen Lebensbereichen noch ziemlich Handlungsbedarf besteht.
Gut, wir schauen uns heute die Künste an. Also wir gehen ins Museum, wir gehen ins Opernhaus. Wie sieht es denn hier aus, punkto Inklusion?
Hier ist die Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis aktiv. Sie ist die Behindertenhilfe der Schweiz und sie setzt auf positive Anreize. 2016 hat sie das Label Kultur inklusiv ins Leben gerufen.
Und was beinhaltet dieses Label?
Das fördert eine ganzheitliche inklusive Haltung, also Zugänglichkeit und Teilhabe aller Menschen soll selbstverständlich werden. Die Fachstelle berät dazu die Institutionen, wie sie unbeabsichtigte Barrieren abbauen können, wie sie ihre Angebote für eine breite Öffentlichkeit öffnen können, denn davon geht Pro Infirmis aus, dass Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen ebenso von den inklusiven Maßnahmen profitieren wie zum Beispiel fremdsprachige Menschen oder bildungsferne Bevölkerungsgruppen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Familien mit Kindern. Also Inklusion ermöglicht die kulturelle Teilhabe für alle kulturinteressierten Menschen.
Es gibt also, wie Sie sagen, das Label Kultur inklusiv. Wie viele Institutionen tragen denn dieses Label im Moment?
Im Moment sind es 80 in der Schweiz, zum Beispiel das Stapferhaus Lenzburg. Hier wird etwa für jede Ausstellung ein Angebot in einfacher Sprache angeboten. Oder das Tabula Musica in Bern, das ist ein Zentrum für barrierefreies Musizieren. Hier können Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen miteinander Musik lernen und auch Musik aufführen. Und gerade vor ein paar Tagen ist das Museum im Lagerhaus als erster Labelträger im Kanton St. Gallen dazugekommen.
Ja, und einer dieser Labelträger Kultur inklusiv ist auch das Theater Basel seit der Spielzeit 2018-2019. Das Label sagt uns, hier ist Kultur barrierefrei zugänglich. Doch was heißt das ganz genau bei einem Stadttheater barrierefrei? Das hat Jenny Berg, Belinda Schweizer Projektleiterin der inklusiven Angebote am Theater Basel, gefragt.
Also für mich heißt barrierefrei, dass die Angebote und das Haus möglichst für alle Menschen zugänglich ist.
Ein rollstuhlgerechter Zugang und ein Behinderten-WC allein sind dafür aber nicht ausreichend.
Es geht eigentlich vor allem darum, wie wir auch inhaltlich Angebote schaffen können für Menschen, die unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen haben. Für Menschen mit einer Seheinschränkung, für Menschen mit einer Gehöreinschränkung oder auch für Menschen mit einer kognitiven Behinderung.
Das heißt, das Kerngeschäft des Theaters, die Aufführungen auf der Bühne, allen Menschen zugänglich zu machen. Um das zu realisieren, hat sich Belinda Schweizer mit Vertretern der verschiedenen Sparten des Hauses zusammengesetzt. Gemeinsam haben sie die verschiedenen Angebote des Theaters unter die Lupe genommen und sich gefragt, wo es Hindernisse gibt, für welche Bevölkerungsgruppen diese Barrieren existieren und wie sie abgebaut werden können. Eines dieser Projekte hat zunächst einmal gar nichts mit Behinderung zu tun, sondern mit einem Zugang zur Bühne, auch für Amateure. Das Projekt heißt Exklusiv für alle.
Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte.
In den vergangenen drei Spielzeiten haben je rund 100 Laiendarstellerinnen und Darsteller jeglichen Alters in Workshops eine Performance mit Musik und Tanz erarbeitet und diese im Theater Basel aufgeführt.
Wir werden immer größer. Wir werden immer größer, das ist ein Glück. Große bleiben gleich groß oder schrumpfen ein. Wir werden immer größer, ganz von allein.
Ein solches Projekt kann mit Theaterpädagogen und Tanzlehrerinnen realisiert werden. Für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen braucht es wiederum andere Zugänge. Sind etwa gleichzeitig der Sehsinn und der Hörsinn beeinträchtigt, also die beiden Sinne, mit denen Theater, Tanz und Oper hauptsächlich wahrgenommen werden, dann wird es schwierig mit dem barrierefreien Zugang, sagt Belinda Schweizer.
So ein bestehendes Angebot zugänglich zu gestalten oder zu machen, ist unheimlich herausfordernd.
Solch ein Zugang für Menschen mit Hörsehbehinderung müsse von Anfang an in den künstlerischen Prozess eingebaut werden.
Dann arbeitet man ja eigentlich vor allem mit dem Geruchssinn. Und ich denke, da wäre es spannend, dann sozusagen eben in diesem ganzen künstlerischen Prozess entweder etwas zu erarbeiten, was auch mit diesen Gerüchen spielt und dann auch explizit auf diese Zielgruppe eingeht.
Eine Oper mit Gerüchen, das wäre auch ein Gewinn für sehende und hörende Personen. Doch so weit ist das Theater Basel noch nicht. Bislang hat es seine Ressourcen für Menschen mit jeweils einer Art von Beeinträchtigung eingesetzt. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen etwa konnten in der vergangenen Spielzeit einen Ballett-Workshop besuchen. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung stellt das Theater Basel dauerhaft Geräte zur Verfügung, die den Ton fokussieren und mit gängigen Hörhilfen kombiniert werden können. Hinzu kommen ausgewählte Aufführungen, die mit einer Live-Übersetzung in Gebärdensprache angeboten werden. Etwa Robert Walsers Schauspiel Der Gehülfe.
Josef Martin, warum kommen Sie denn eigentlich heute schon? An solch einem bedeutenden Feiertag wie diesem.
Man hat mich im Stellenvermittlungsbüro darauf aufmerksam gemacht, dass ich heute bei Ihnen in der Villa Abendstern zu erscheinen habe, Herr Tobler.
Dabei steht die Gebärdendolmetscherin an einer Seite der Bühne und übersetzt den gesprochenen Text in Gebärdensprache. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung sind in den ersten Reihen rund um die Dolmetscherin extra Plätze reserviert, damit sie sowohl die Übersetzung als auch das Bühnengeschehen im Blick haben. Und die Oper? Musik ist eine der Künste, die Menschen mit und ohne Sehbehinderung gleichermaßen genießen können. Doch bei der Oper kommt noch das Bühnengeschehen dazu. Die Inszenierung, die Handlung auf der Bühne, all das zu sehen, macht einen Großteil der Faszination Oper aus. Um das Bühnengeschehen auch Menschen mit Sehbehinderung zu vermitteln, gibt es seit einigen Jahren in der Schweiz einzelne Opernaufführungen mit Live-Audiodeskription. Seit dieser Spielzeit ist auch das Theater Basel mit dabei. Mit der Oper La Bohème von Giacomo Puccini, einem Herzschmerzstück voller Liebe, Armut und Trauer. Weshalb eignet sich diese Oper besonders gut? Belinda Schweizer?
Wichtige Kriterien für eine Audiodeskription ist einerseits, dass die Oper nicht zu lange geht. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele Opernstücke ja oft auch so 4-5 Stunden gehen können. Und La Bohème mit 2,5 Stunden hat eigentlich so eine kompakte Dauer in dem Sinne. Es ist ein populäres Werk. Also ich glaube, gerade auch am Anfang, wenn man mit Audiodeskription beginnt, ist es wichtig, auch zugängliche Opern auszuwählen, die sicher mal so eine breitere Besuchergruppe anspricht. Und es sind interessante Requisiten und Kostümelemente, das war ein weiterer Faktor, die man gut beschreiben kann.
Die Requisiten kommen schon vor Beginn der eigentlichen Aufführung zum Einsatz, bei der Werkeinführung Mitte Februar dieses Jahres. Sie werden im Publikum herumgereicht. Auf Holzplatten sind verschiedene Gegenstände befestigt, etwa der große Weihnachtsbaum im Miniaturformat, das Auto, das im zweiten Teil auf der Bühne stehen wird, ein Buch und eine Weinflasche. So kann man im Vorfeld schon einmal ertasten, wie es auf der Bühne später aussehen wird.
In La Bohème geht es um die unendlichen Möglichkeiten des Jungseins und das heißt vor allem auch, unsterblich verliebt zu sein.
Das Hauptelement ist aber die Live-Audiodeskription. Belinda Schweizer erklärt, wie das funktioniert.
Die Live-Audiodeskription, die wird neu erarbeitet für das Stück. Der Ablauf ist so, dass die Autorinnen und die Autoren, die übersetzen anhand des Videomitschnitts von der Generalprobe Minute für Minute, was auf der Bühne passiert, inklusive Übertitel bei einer italienischen oder französischen Oper zum Beispiel. Und dann wird dieses ganze Skript minutiös erarbeitet und danach wird nochmals geschaut, welche Passagen könnten eventuell gestrichen werden, damit eben die Arien sozusagen nicht durch Text beeinträchtigt werden. Und dann wird das nochmals überarbeitet und danach wird das live am Vorstellungsabend eingesprochen. Wobei dann natürlich wichtig ist, auch Spielraum zu behalten, um auch live reagieren zu können, was passiert. Also vielleicht wird der Text ein wenig verzögert auf der Bühne gesprochen und dann ist wichtig, auch darauf reagieren zu können. Oder wenn das Publikum zum Beispiel applaudiert, das sind auch Dinge, die werden alle übersetzt, um dem Live-Erlebnis einer sehenden Person möglichst nahe zu kommen.
Für die Basler Inszenierung von La Bohème übernehmen Elena Pinzis und Boni Koller die Live-Audiodeskription. Beide haben eine Schauspiel- bzw. Sprechausbildung absolviert. Mit ihrer Firma Equipe Chuchot, die Flüstergruppe, haben sie schon viel Erfahrung im Bereich Audiodeskription gesammelt. Während der Opernaufführung sitzen die beiden in einem kleinen Studio, direkt hinter der letzten Zuschauerreihe. Durch eine Glasscheibe haben sie freien Blick auf die Bühne. Doch wie können diese beiden allein die 10 Figuren dieser Oper sprechen?
Ich werde die Übertitel sprechen und da ein bisschen versuchen, Variationen in der Stimme reinzubringen, damit der Mithörer merkt, welche Figur denn jetzt spricht.
Und ich spreche die ganzen Audiodeskriptionen, also was halt geschieht. Ich beschreibe die Handlung auf der Bühne. Jetzt geht er nach links, jetzt kommt die Musetta rein, sie zieht sich den Mantel aus, solche Sachen.
Sagt Boni Koller. Das klingt zum Beispiel so.
Der Vorhang geht hoch. Auf der Bühne ist viel Betrieb, es schneit. Etwa 40 Menschen, alle in teurer schwarzen Designerkleidung und mit Einkaufstaschen, stehen in Gruppen da. Mimi und Rodolfo tanzen durch das Gedränge. Vor dem Weihnachtsbaum bleiben sie stehen, schauen sich verliebt an, worauf am Baum die Lichter angehen. Sie verschwinden in der Menge. Frauen, Männer und Kinder nähern sich dem Bühnenrand. Kinder rennen durch die Menge. Dunkelhäutige fliegende Händler breiten auf Decken ihre Waren aus. Jonar und Colin kommen Arm in Arm dazu. Jonar nimmt sich eine Trompete und probiert sie aus. Rodolphe und Mimi flanieren Hand in Hand durch die Menge.
Halt dich an mir fest.
Es ist nicht einfach, die Menge der Informationen auszuwählen, die eingesprochen werden sollte. Beim Skript arbeiten die beiden daher, wenn immer möglich, mit einer sehbehinderten Person zusammen. So können sie prüfen, ob das, was sie anhand des Videomitschnitts beschreiben, vor dem inneren Auge einer blinden Person auch Sinn macht und welche Textmengen es verträgt. Schon die Partitur der Oper ist ein richtig dicker Schinken und selbst das Libretto ist umfangreich. Das wird in großen Teilen bei dieser italienischen Oper in deutscher und in englischer Sprache in den Übertiteln angezeigt. Aber das wird für die Audiodeskription stark gekürzt, sagt Elena Pinzis.
Schlussendlich ist unser Manuskript dicker als das Libretto, weil es eben da noch die ganzen Figurenbeschreibungen, Szenenbild und dann eben die Übertitel, die sind auch im Skript drin, also ja. So alles in allem, also heute für La Bohème sind das, glaube ich, 45 Seiten.
Aber mit welcher Sprechhaltung kann man denn von diesen hochemotionalen Geschichten in der Oper sprechen, rund um Liebe, Existenznot, Armut und Sterben? Und welche Haltung bei welcher Figur?
Also tendenziell ist es so, dass wir beschreiben, nicht irgendwie unsere eigene Interpretation damit reingeben. Also beim Film ist das unbedingt so. Aber live, jetzt in dieser Oper, wenn man die Übertitel liest, weil es ist ja so viel, was hier alles passiert, muss man, damit der Hörer einfach eine Chance hat zu verstehen, ist das jetzt ein alter Mann? Oh, jetzt kommt eine Frau und sie ist ganz lieblich. Oder einfach so mit der Stimme wird ein bisschen variiert, dass es klar ist, weil man hat keine Zeit, bei den Übertiteln eine Ansage zu machen, Musetta spricht und dann, das geht nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, da eine kleine Interpretation mit reinzugeben.
Dabei kommt es mitunter auch zu komischen Situationen. Etwa wenn auf der Bühne die jungen Männer in ihrer ärmlichen Behausung Wein trinken und der Vermieter klopft an, um die Pacht zu verlangen. Sie laden ihn zum Trinken ein und erzählen ihm gestenreich, dass sie ihn neulich beim Flirten beobachtet haben.
Marcello bleibt mit Benoit allein am Tisch.
Sie haben mir im vergangenen Quartal versprochen...
Versprochen und ich halte es.
Marcello schüttelt sein Sparschwein, das er aus einer Schachtel gefischt hat. Er nimmt eine neue Flasche Wein und hält sie Benoit hin wie ein Kellner.
bleiben Sie noch eine Weile bei uns.
Bönno nimmt die Flasche und schenkt sich ein.
Wie alt sind Sie, lieber Herr Benoit?
Wie alt, meine Güte?
Etwa in unserem Alter?
Älter, viel älter.
Neulich hat man Sie im Mabi bei einem Techtelmechtel erwischt.
Mich?
Bestreiten Sie es?
Die anderen Künstler nähern sich, kreisen Benoit ein.
Ha, Verführer! Der Mann hat Geschmack mit rotblonden Locken. Er stolziert herum, rüstig und aufgeblasen.
Die Künstler machen hinter dem Rücken von Benoit kreisende und stoßende Beckenbewegungen.
Unabhängig davon, ob auf der Bühne kreisende und stoßende Beckenbewegungen zu beschreiben sind, haben sich mittlerweile verschiedene Regeln etabliert. Dennoch sind auch bei der Audiodeskription die Geschmäcker des Publikums verschieden, sagt Boni Koller.
Es gibt goldene Regeln, während der Arie ganz bestimmt nicht reinquatschen. Und auch da kommen schon wieder Leute, die danach schreien, dass die Regel gebrochen werden müsse. Und wir ziehen uns so aus der Affäre, dass wir halt sagen, jetzt beginnt gleich die Arie mit diesen Kernaussagen, wo wir möglichst schon reinpacken, worum es in der Arie geht, ganz kurz. Und dann überlassen wir die Leute dem Musikgenuss.
Die Musik wird dabei ebenfalls über die Kopfhörer eingespielt. Zudem sind die Kopfhörer durchlässig für die Umgebungsgeräusche aus dem Bühnensaal. Und man kann auch einen der beiden Kopfhörer absetzen und so die Audiodeskriptionen auf dem einen Ohr und die Live-Musik im Saal auf dem anderen Ohr hören.
Der Vorhang geht hoch. Marcella und Rodolfo sitzen auf dem umgedrehten Auto und werfen Bierdosen.
In einem Coupé? Mit Chauffeur. Sie grüßte mich lächelnd. Ich fragte, Musetta, wie geht's deinem Herz? Sie antwortet, es schlägt nicht. Oder ich fühle es nicht unter dem teuren Stoff.
Marcello springt vom Auto.
Ich sah Mimi. Sie war gekleidet wie eine Königin. Freut mich. Lügner, du vergehst vor Liebe. Lass uns arbeiten.
Elena Pinzis und Boni Koller sprechen auch Audiodeskriptionen für Filme ein. Das Vorgehen ist dabei vergleichbar.
Bei den Filmen ist es dieselbe Arbeit, aber man hat halt dann mehrere Chancen. Also man kann dann wirklich das auch so schieben, dass es genau am richtigen Ort dann passt. Und beim Live-Stück, da müssen wir halt hoffen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler dann ungefähr die Pausen so machen, wie wir es vom Premierenvideo her kennen. Sonst überlappt es sich halt doch ein bisschen.
Obwohl also bei der Oper wie beim Film ein Skript erarbeitet wird, kann es während der Opernaufführung nicht einfach elektronisch abgespielt werden. Denn auf der Bühne kann viel passieren, auch viel Ungeplantes. Und genau das reizt Elena Pinzis an ihrer Arbeit.
Ja, dass es live ist, dass wir wohl ein Skript haben, aber trotzdem uns auf die Oper oder das Theater, das Schauspiel einlassen müssen. Und dass man dann einfach nicht nur stur nach dem Skript gehen kann, sondern ganz da, ganz wach sein muss. Und es ist einfach eine tolle Arbeit, ja.
Was hat der Arzt gesagt? Er kommt gleich.
Rodolfo steht auf, geht zur Bühnenmitte, wo sich Colin um ihn kümmert. Schonar und Marcello bleiben bei Mimi, setzen hier eine Sonnenbrille auf. Musetta steht bei der rechten Wand.
Heilige Jungfrau, lass sie nicht sterben.
Die Geräte für den Empfang der Live-Audiodeskription können kostenfrei im Eingangsbereich des Theater Basels ausgeliehen werden. Sie sehen aus wie kleine Handys mit Kopfhörern. Eine Sprachausgabe erklärt, wie das Gerät funktioniert. Die meisten Sehbehinderten sind damit vertraut. Übertragen wird das Audiosignal über WLAN. Dieses Equipment hat das Theater Basel für die einzelnen Vorstellungen ausgeliehen. Es selbst anzuschaffen wäre zu teuer. Ohnehin ist der finanzielle Aufwand für 3 Opernaufführungen mit Live-Deskription, für das Erstellen des Skripts, für die technische Ausrüstung und für das Personal immens. Genaue Zahlen möchte Belinda Schweizer nicht nennen, denn für sie gehört Inklusion zum Theater Basel einfach dazu.
Ich glaube, der Antrieb ist, wir sind ein grosses Stadttheater in Basel. Wir sind für die Gesellschaft da und wir sind für verschiedene Teile in der Gesellschaft da. Und ich finde, Inklusion, das ist auch ein Recht auf Zugehörigkeit, auf Freiheit, auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Und da finden wir vom Theater Basel, ist es auch ein gesellschaftlicher Auftrag, dass wir uns da mit engagieren. Und klar, also ich glaube, Inklusion, das ist natürlich ein großer Begriff und wir können nie sozusagen diese hundertprozentige Inklusion erreichen. Also ich glaube, man kann immer noch mehr machen, aber wir finden es wichtig, einfach dort, wo wir Möglichkeiten sehen, dass wir die anpacken, dass wir die angehen und das vorantreiben.
Doch bevor ein Mensch mit einer Beeinträchtigung überhaupt den Weg ins Theater Basel findet, muss er oder sie zunächst einmal davon wissen. Und was auf der Bühne nicht funktioniert, funktioniert auch beim Marketing nicht. Die konventionellen Kommunikationswege. Auch hier muss noch viel verändert werden, sagt Belinda Schweizer.
Mit der neuen Intendanz wird auch unsere Webseite ein Relaunch bekommen. Und auch da schauen wir, wie wir barrierefreier auftreten können. Aber da kann man ganz viel machen, was Kontraste anbelangt auf einer Webseite, die Schriftgröße. Also das sind zum Teil auch einfache Dinge, die es nachher vielen unterschiedlichen Menschen ermöglicht, die Webseite besser zu verstehen und besser lesen zu können.
Und auch um die möglicherweise Interessierten auf die barrierefreie Website zu locken, um auf die inklusiven Angebote aufmerksam zu machen, braucht es die Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden, sagt Belinda Schweizer.
Wir hatten eine sehr große Nachfrage. Ich habe aber auch gemerkt, dass es wichtig ist, direkt auf die unterschiedlichen Verbände zuzugehen, dort auch direkt mit den Ansprechpersonen zu kommunizieren, dass sie natürlich nochmals in eigenen Communities die Flyers, die ganze Werbung spreaden können. Also sie können Leute oder die Zielgruppe nochmals auf anderen Kanälen erreichen, die wir einfach noch nicht kennen oder die sich auch zuerst bei uns etablieren müssen. Und das hat sehr gut funktioniert.
Das heißt, pro Vorstellung mit Audiodeskriptionen haben 20 bis 40 Personen dieses Angebot nachgefragt. Für die erste Saison mit diesem Angebot ein Erfolg, findet Belinda Schweizer.
Was schaut ihr mich an? Seid tapfer, Rodolfo.
Rodolfo torkelt, wendet sich ab. Gestikuliert. Vergräbt das Gesicht in den Händen. Er geht auf Mimi zu. Rodolfo kehrt um, taumelt. Er wirft sich gegen die linke Bühnenwand. Bleibt stehen. Er dreht sich um und rennt zu Mimi. Er sinkt vor ihr auf die Knie, nimmt ihre Hand und legt seine Stirn auf sie. Der Vorhang fällt.
Eine, die den Weg ins Theater Basel gefunden hat, ist Sabine Reist. Sie mag die Oper sehr, sagt sie nach der Aufführung von La Bohème im Foyer des Theater Basels.
Ja, Opern ist sehr schön, weil die Musik, die Arien, die gesungen werden, die Gesänge, einfach wie sich auch die Künstler auf der Bühne und einfach ein Spektakel, ja.
Sabine Reist ist Mitte 30, wohnt im Kanton Solothurn, studiert Soziale Arbeit und arbeitet im Restaurant Blinde Kuh in Zürich. Sie trägt eine Brille. Die Sehbehinderung sieht man ihr nicht auf den ersten Blick an. Doch sie hat lediglich ein Sehvermögen von 3%. Damit kann sie auf der Bühne höchstens Hell-Dunkel-Kontraste wahrnehmen. Sie geht gern in die Oper, aber nicht regelmäßig, sagt sie, weil die Angebote noch nicht allzu häufig sind.
Ja, das mache ich jetzt nicht häufig, gebe ich zu. Aber wenn es schon so Projekte gibt, wo wir Sehbehinderte auch profitieren können mit der Beschreibung von Stücken, muss man es nutzen.
Erfahrungen mit Audiodeskription hat sie dennoch, zum Beispiel aus dem Fernsehen.
Wenn ich Tatort schaue, ich denke, ein Krimi kann man nur gut verfolgen, wenn man auch weiß, wer jetzt der Täter ist, was gerade geschieht im Film und damit man alles richtig mitverfolgen kann. Oder eben aus Musical oder ja, einfach in Vorführungen auch im Kino. Aber ich bin es erst so am Entdecken, sage ich mal. Ich bin noch ganz am Anfang.
Und wie hat ihr genau diese La Bohème-Aufführung gefallen?
Ja, sehr gut. Ich war sehr beeindruckt, wie die Sänger hier gesungen haben, kräftige Stimmen. Und auch die Beschreibung per Audiodescription war gut. Es war anspruchsvoll, bei dem Stück zu bleiben. Also einerseits kamen Informationen, was sich alles bewegt auf der Bühne. Andererseits haben sie auch die Texte des Stücks übersetzt in Worte. Und dann wieder herauszufinden, ist das jetzt ein Kommentar, wo sich etwas tut auf der Bühne, oder ist das jetzt der Gesang, der gesprochen wird? Das war ja noch eine Herausforderung, fand ich.
Insgesamt ist sie aber zufrieden mit der Art und Weise, wie hier die Audiodeskription realisiert wurde.
Durch solche Informationen konnte man sich wirklich vorstellen, was auf der Bühne abgeht, und hatte dann auch ein Bild, wo ungefähr der Scheinwerfer jetzt gerade ist. Und ich fand es gut so. Also sie haben uns auch Zeit gelassen, während dem Stück dann nur die Musik hören zu können. Und es wurde dann die Arie nur so zusammengefasst in Worten, was sie singen. Und das fand ich gut, ist da nicht alles gesprochen worden. Konnte man auch die Musik genießen.
Zur Vorbereitung hat sie die normale Einführung des Theaters besucht. Mehr Informationen zur Oper braucht es vorab ihrer Ansicht nach nicht. Auch die taktilen Elemente, die Requisiten zum Anfassen, die fand sie interessant, aber nicht unbedingt nötig. Gut beworben wurde diese erste Aufführung mit Live-Audiodeskription am Theater Basel schon, findet sie.
Ich bekam auf verschiedene Art und Weise Informationen per Mail von der Hochschule, von einem Blindenbund, von ja, und deshalb habe ich mir das vorgenommen und probiert, auch meine Mitglieder von der Regionalgruppe Nordwestschweiz, wo ich im Blindenbund im Vorstand mitarbeite, zu mobilisieren. Leider mit nicht so großem Erfolg.
Warum wollten die nicht?
Ich weiß nicht, ob sie es nicht gesehen haben in unserem Mitteilungsblatt oder ob sie die Reise nach Basel zu mühsam fanden. Keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Die Anreise ist für Menschen mit Sehbehinderung vermutlich schon eine Hürde, sagt Sabine Reist.
Ja, so Reisen in der Schweiz oder allgemein unterwegs, man muss es koordinieren. Und ja, ich reise gerne mit jemandem natürlich, mit Begleitperson geht es einfacher. Aber ich hätte mich auch getraut, alleine zu kommen. Also man muss sich einfach absprechen oder gute Informationen haben im Vorfeld, damit man sich orientieren kann oder mit jemandem abmachen an einem Treffpunkt, dass man dort abgeholt wird oder so, genau.
Sollte das Theater als Anbieter der inklusiven Kulturveranstaltungen hier mehr Unterstützung anbieten?
Ich weiß nicht, ob man das von einem Theater verlangen kann, weil die Mitarbeitenden haben ja hier auch ihre Aufgaben. Und der Weg ins Theater ist das eine. Dann bin ich hier, wunderbar, ich habe alles gefunden. Aber dann, ich muss noch in den Theatersaal, ich möchte vielleicht in der Pause auf die Toilette, ich möchte etwas trinken. Und da bräuchte ich ja dann auch wieder Hilfe. Und das, ich glaube nicht, dass ich das von einem Mitarbeitenden hier vor Ort verlangen kann. Einfach immer da zu sein und zu schauen, dass ich zu meinen Bedürfnissen komme. Und ich glaube, da muss ich mich einfach wirklich weiterhin selber organisieren mit Freunden, Verwandten und Bekannten.
Für Sabine Reist war die Nachmittagsvorstellung mit La Bohème ein gelungenes, inklusives Angebot. Für die Zukunft wünscht sie sich,
dass sie einfach das Angebot aufrechterhalten, was es unterdessen schon gibt. Und ich hoffe sehr, dass mehr sehbehinderte und blinde Personen diese Angebote nutzen, dass es auch gemacht wird und so ein Zeichen setzen.
Sabine Reist, sie schätzt das Angebot Kultur inklusiv. Das war der Beitrag von Jenny Berg. Am Theater Basel wird es auch in der kommenden Spielzeit Aufführungen geben mit Audiodeskription und Gebärdensprache, und auch ein Konzert für Menschen mit demenziellen Erkrankungen steht auf dem Programm. Alle Schweizer Kulturinstitutionen mit solchen Angeboten finden Sie auf der Webseite kulturinklusiv.ch. Den Klang fühlen, die Bühne hören, um Inklusion geht's heute bei Kontext. Und dank dem Behindertengleichstellungsgesetz, das 2004 in Kraft getreten ist, hat sich auch bei den Museen einiges getan. Viele Häuser haben Angebote entwickelt für ein diverseres Publikum, für Menschen mit Beeinträchtigungen. Was sind die Herausforderungen für ein Museum, das auf Inklusion setzt, das barrierefrei sein will? Und wie sind Führungen für Menschen mit besonderen psychischen und physischen Bedürfnissen gestaltet? Elisabeth Baureitl wollte dies herausfinden.
Seit ich denken kann, hat mich mein Vater ins Museum mitgeschleppt. Ich weiß noch, dass mich als Kind weniger die Bilder interessiert haben als die knarrenden Parkettböden mancher Museumsräume. Diese Klänge haben mich einfach fasziniert. Heute gehe ich natürlich wegen der Kunst ins Museum. Für mich ist Kunst Kommunikation. Ob alte Meister, moderne Kunst, Technik oder Kultur, Museen sind jene Orte, an denen sich Zukunft und Vergangenheit begegnen. Aber etwas hat sich nicht geändert. Bis heute ist ein Ausstellungsbesuch für mich dann besonders inspirierend, wenn ich die Kunst dort nicht nur mit den Augen erleben kann, sondern mit allen Sinnen. Skulpturen zum Anfassen und Bildbeschreibungen durch neue Technologien, Hörstationen, an denen die Entstehungsgeschichte eines Kunstwerks erklärt wird, all dies spricht andere Sinne als die Sehkraft an. Dazu noch Beschreibungen in leichter Sprache, die das Gezeigte für alle Museumsbesucherinnen und Besucher leicht erfassbar machen. Was die einen als Bereicherung wahrnehmen, macht für andere den Kunstgenuss erst möglich. Bereits der Zugang zum Gebäude kann für Menschen mit Behinderungen eine große Herausforderung sein. Damit kulturelle Angebote für Menschen mit besonderen physischen und psychischen Bedürfnissen barrierefrei zugänglich sind, dafür setzt sich in der Schweiz unter anderem die Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis ein. Die Fachstelle steht Museen beratend zur Seite. Und mit dem Label Kultur inklusiv zeichnet sie Kulturinstitutionen aus, die sich aktiv und ganzheitlich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Anja Reichenbach ist Mitarbeiterin der Fachstelle Kultur inklusiv und hat selbst eine Sehbehinderung. Sie kennt die Thematik aus eigenem Erleben und weiß, dass viele Menschen mit Behinderungen die Museumsangebote nicht nutzen, weil sie sich ausgeschlossen fühlen.
Eine sehr große Hürde ist sicherlich, gar nicht angesprochen zu werden, weil man denkt, ich kann da nichts beitragen oder nicht teilhaben oder ich bekomme die Informationen nicht. Und auch im Verhalten, also werden die Leute vor Ort auf mich reagieren und wie werden sie reagieren und komme ich selbstständig zurecht vor Ort.
Sie beobachte auch, dass viele Menschen mit Behinderungen generell noch nicht so kulturaffin seien.
Wahrscheinlich war der Zugang zu lang nicht gewährleistet und dann beginnt man sich zurückzuziehen, weil man denkt, das ist nichts für mich, und dann schrumpft das Interesse an diesem Bereich.
Beispielsweise gäbe es im Sport viel mehr sportaffine Menschen mit Behinderung. Wie oft Menschen mit Behinderung ein Kulturangebot nutzen, sei aber kein Kriterium für die Angebote, sagt Anja Reichenbach.
Es muss einfach Voraussetzung sein für alle Kulturinstitutionen, dass sie hindernisfrei zugänglich sind und dass, wenn jemand das möchte, ein Angebot auch nutzen kann. Weil man geht von etwa 20% Menschen mit Behinderungen aus in der Schweiz, und das sind potenzielle Nutzerinnen und Nutzer, und das sind rund 1,5 Millionen Menschen.
Musik. Lange waren Museumsbesuche gewissen Bevölkerungsschichten vorbehalten. Bereits in den 1960er und 70er Jahren gab es jedoch erste Bestrebungen, Angebote für ein breiteres Publikum zu konzipieren und dieses auch verstärkt an den Angeboten zu beteiligen. In Form von Workshops zum Beispiel, aber auch indem Besucherinnen und Besucher Feedback geben oder Ausstellungen aktiv mitgestalten können.
Heutzutage ist die kulturelle Teilhabe ein so großes Schlagwort, dass man das häufig vergisst, dass es früher bereits etliche Angebote gab. Die ganze Debatte rund um die kulturelle Teilhabe hat das natürlich ganz stark verbessert. Also es gab viel eine größere Aufmerksamkeit von Seiten der Museen oder der Kulturinstitutionen, um eben zugänglicher zu werden und auch Vermittlungsangebote entsprechend anzupassen,
sagt Sarah Stocker von der Fachstelle Kultur inklusiv. Türen, die sich leicht öffnen lassen, Brailleschrift gehören zum Angebot, wie auch Aufzüge oder ein entsprechend eingerichtetes Museumsbistro. Barrierefreie, inklusive Museen bieten Sitzgelegenheiten in den Ausstellungsräumen an und konkrete Vermittlungsangebote, die auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen können. Und sie passen Sprache, Schriftgröße und Menge der Wandtexte an, nicht zuletzt die Präsentationshöhe der Objekte. Neben all diesen baulichen und gestalterischen Maßnahmen fordert Sarah Stocker von der Fachstelle Kultur inklusiv auditive oder taktile Alternativen.
Für mich ist ein wichtiger Aspekt, dass die Ausstellungen mehrere Sinne bedienen können. Also, dass es unterschiedliche Zugänge gibt, dass es Angebote gibt zum Hören via Audioguide oder Hörstationen, dass es aber auch Objekte gibt, die man berühren darf. Also dass all diese verschiedenen Zugänge, die unser Körper ermöglicht, dass man diese ausnutzt. Und ich glaube, das macht eine Ausstellung auch vielfältig.
Unterschiedliche Organisationen können die Museen bei ihren Vorhaben für mehr Barrierefreiheit und Inklusion unterstützen. Zum Beispiel Fachstellen für hindernisfreies Bauen oder Sensibilisierungsorganisationen. Die Fachstelle Kultur inklusiv empfiehlt außerdem, Menschen mit Behinderungen bei der Konzeption und bei Fragen zur Umsetzung einzubeziehen. Denn im Nachhinein Verbesserungen anzubringen, sei für alle Beteiligten frustrierend, sagt Anja Reichenbach.
Ich glaube, es ist noch viel zu wenig verbreitet, genau dieser Aspekt. Es wird zu oft eben nicht gemacht und deshalb funktioniert es dann nicht. Und dann baut man eben eine rollstuhlgerechte Toilette, die dann eben doch nicht so rollstuhlgerecht ist.
Damit ein Museum zum barrierefreien und inklusiven Begegnungsort wird, braucht es also Engagement, Überzeugung und Know-how. Ein spezialisiertes Kursangebot über einen längeren Zeitraum oder eine Ausbildung im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit im Museum gibt es bisher nicht. Der Verband der Schweizer Museen beispielsweise organisiert zwar Tageskurse und bietet Sensibilisierungsschulungen an. Aber vieles sei Learning by Doing, sagt Sarah Stocker.
Ich glaube, man kommt in diesem Feld wirklich nicht darum herum, aus der eigenen Vermittlungserfahrung zu schöpfen und diese Offenheit gegenüber unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Bedürfnissen zu haben und sich darauf einzulassen, auf einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist wie das Fundament, worauf man aufbauen kann.
Madeleine Witzig ist Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin und gestaltet seit knapp 20 Jahren im Kunsthaus Zürich Führungen für Menschen mit besonderen physischen oder psychischen Bedürfnissen. Wie erklärt sie Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung oder einer kognitiven Beeinträchtigung ein Bild?
Also grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Unterschied, also von der Vermittlung her, oder? Man stellt das Thema vor, man stellt die Künstlerin vor, den Künstler, das gehört unbedingt dazu.
Sie biete für Menschen mit und ohne Behinderung dieselben Führungen an. Sie bereite sich gleich vor, erarbeite das Thema, die kunsthistorische Relevanz. Denn gesellschaftliche und historische Zusammenhänge seien nicht an den Sehsinn oder Hörsinn gebunden, findet Madeleine Witzig. Und die Reaktionen und Nachfragen der Teilnehmenden bestätigen ihr, dass sie an diesen Themen interessiert seien, mehr über die Emotionen und Intentionen des Künstlers wissen wollten oder was die Kritiker und Experten dazu sagten. Aber natürlich passe sie ihre Sonderführungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe an.
Die Art des Sprechens oder die Art der Vermittlung ist insofern ein bisschen anders, als ich langsamer spreche oder etwas widersage oder noch mehr als sonst mich bewege, mit den Händen spreche. Man muss vorsichtig auf die Gruppe eingehen, feinfühlig die Reaktionen beobachten und so, vielleicht mehr zurückfragen, was noch gewünscht ist für Informationen oder so.
In ihren Führungen versucht die Kunstvermittlerin zunächst, ein Bild so genau wie möglich mit ihren Worten nachzuzeichnen. Sie beschreibt zum Beispiel die Linienführung, die Schwerpunkte eines Bildes, das Spiel der Farben, den Ausdruck. Manche Personen mit Sehbehinderung benutzten Lupen, um sich die Details eines Bildes genau anzuschauen. Oder sie würden nachfragen, wenn sie einen Bildausschnitt zwar wahrnehmen, aber nicht interpretieren könnten. Manchmal habe sie auch Gegenstände zum Betasten oder daran riechen dabei. Denn ihr Ziel sei eine Form der Vermittlung, die alle Sinne aktiviere. Und das kommt offenbar an, selbst wenn die Besucherinnen und Besucher nur wenig sehen können.
Wenn ich Bilder beschreiben soll, die so stark leben von den Farben, von der Sinnlichkeit des Pinselstrichs und alles, das hat mich jeweils sehr gefreut, dass offenbar da auch ganz viel mitgenommen wird. Also in der farbigen Schilderung entsteht eine Vorstellung des Kunstwerkes. Und die kann natürlich ganz anders sein als in der Realität, aber die Leute versichern mir immer wieder, dass sie sehr viel profitieren auch von diesen Führungen.
Ein besonderes Anliegen ist Madeleine Witzig, dass sie den Teilnehmenden mit gegenseitigem Respekt begegnen könne und dass sie sich wohlfühlen. Ein weiteres Thema ist die Sicherheit. Niemand soll sich beim Museumsbesuch verletzen. Ohne Unterstützung gehe das aber nicht. Viele Betroffene bringen darum eine Begleitperson oder Dolmetscherin mit. Madeleine Witzig kennt auch schwierige Momente. Solche Führungen würden sie manchmal ziemlich herausfordern. Zum Beispiel, wenn eine Schulklasse da sei und jemand undeutlich sprechen würde.
Also bei mir ist das schon auch mit großem Respekt bis fast Angst verbunden. Obwohl ich habe keine Berührungsängste in diesem Sinn, aber ich möchte den Jugendlichen nicht verletzen, indem ich es einfach nicht verstehe. Da muss man einfach bescheiden werden und sagen, ich bringe mich ein als Persönlichkeit und du hilfst mir. Oder halt, wenn es eine Übersetzungsperson braucht, dann übersetzt die Lehrerin oder die Betreuerin oder der Betreuer. Und dann geschieht oft wirklich eine gute Arbeit gegenseitig.
Es brauche zur Vermittlung Empathie, Sozialkompetenz und Gelassenheit. Dass man die Kommunikation suche, auch wenn sie manchmal schwierig ist. Madeleine Witzig bietet ihre Sonderführungen im Kunsthaus Zürich auf Nachfrage an. Öffentlich ausgeschrieben werden sie nicht. Es sei in der Vergangenheit schwierig gewesen, Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Seit sie mit der Zürcher Sehhilfe zusammenarbeite, sei der Kontakt einfacher geworden. Die Zürcher Sehhilfe organisiert zusammen mit dem Kunsthaus Zürich zweimal pro Jahr Führungen für Menschen mit Sehbehinderung. Manchmal meldeten sich spontan Gruppen an für Spezialführungen und sie habe auch schon Privatführungen gemacht. Sie würde aber gerne mehr Führungen für Menschen mit Behinderungen anbieten, sagt Madeleine Witzig. Denn Kunst sei für alle da. Eine große Hürde im Museum bildet demnach tatsächlich die Haltung vieler Museen. Denn die Kosten für barrierefreie Ausstellungen und Räumlichkeiten sind hoch. Vielerorts ist die barrierefreie Gestaltung ein zusätzliches Angebot, welches nachträglich eingeführt werden muss und für das es dann auch meistens keine finanziellen Mittel mehr gibt. Anja Reichenbach von der Fachstelle Kultur inklusiv erklärt:
Im Moment sind wir in einer Phase, wo wir alles anpassen. Also wir sind Meister und Meisterinnen im Anpassen, im Korrigieren, im Ausgleichen. Aber wir sind noch nicht am Punkt, wo wir alles mitdenken.
Heutige Kulturinstitutionen und Angebote bauten auf einem ausschließenden System auf, das die Diversität nicht berücksichtige. Wichtig in der Diskussion sei die UNO-Behindertenrechtskonvention. Diese fordere ein universelles Design. Das bedeutet, dass ein Umfeld, Produkte, Programme oder Dienstleistungen stets in der Weise konzipiert sind, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung genutzt werden können.
Dort geht es eben darum, dass man neue Standards schafft und dass quasi die neue Norm die Diversität abbildet und diese Barrierefreiheit inkludiert. Also das ist Standard. Und ich denke, wenn wir diesen Wechsel schaffen, das geht noch eine Weile, aber wenn das irgendwann passiert, dann wird es per se viel mehr Menschen ansprechen und viel mehr Menschen gerecht werden.
Noch sei man davon weit entfernt, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam von den Angeboten der Museen profitieren können, sagt Sarah Stocker von der Fachstelle Kultur inklusiv.
Alles für alle zugänglich machen, das ist wirklich eine Illusion. Man kann es nicht anders benennen, weil zum Teil sich auch die Bedürfnisse dann widersprechen.
Sonderführungen seien dann angebracht, wenn sie den Bedürfnissen der Betroffenen besser gerecht werden als allgemeine Angebote. Aber sie sollten in Zukunft nicht mehr die Regel sein, sondern die Ausnahme. Das Ziel sei eine Führung für alle Bedürfnisse. Denn von barrierefreien und inklusiven Angeboten im Museum profitiert letztendlich die ganze Gesellschaft. Davon ist Sarah Stocker überzeugt.
Wir sind überzeugt, dass die Inklusion einen Mehrwert für alle Besucherinnen und Besucher eines Museums bedeutet. Und zwar indem, dass sie voneinander lernen, sie können aufeinander eingehen. Sie lernen so auch empathisch auf unterschiedliche Bedürfnisse zu reagieren. Und ich glaube, das ist ein Wert, den unsere Gesellschaft mehr denn je braucht, im Sinne von tolerant sein und respektvoll miteinander umzugehen.
Und all das zu lernen, dafür sind Museen eigentlich der ideale Ort. Denn Kunst macht im Idealfall genau das. Sie öffnet den Blick für andere Perspektiven und schafft Raum für neues Denken und Handeln. Sie baut Brücken und verbindet uns in unserer Verschiedenheit miteinander.
Den Klang fühlen, die Bühne hören, Inklusion in Konzert und Museum, das war der Kontext von Elisabeth Baureitl und Jenny Berg. Produktion Michael Sennhauser, Technik Anita Lieber, mein Name Monika Schächer. Und morgen geht's bei Kontext um das Entfernen von Denkmälern und Kunstwerken mit rassistischem Hintergrund. Abreißen oder stehen lassen? Diese Frage erhitzt die Gemüter in den USA, aber auch bei uns. Wir wollen herausfinden, was Denkmäler über unsere Gesellschaft erzählen und warum die Debatte immer und immer wieder geführt werden muss. Kontext morgen um 9 und 18 Uhr am Radio oder bereits heute Abend online auf srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.